RD.
You might not have an interest in war, but war nevertheless might have an interest in you.
Du magst kein Interesse am Krieg haben, aber der Krieg könnte sich für dich interessieren. Das sagt Schwedens Zivilschutzminister Bohlin. Wie ist eigentlich der Zivilschutz in Deutschland aufgestellt? Dazu mehr in dieser Sendung.
Zwei Tage nach dem Eindringen russischer Drohnen in den NATO-Luftraum bestellt Berlin den russischen Botschafter ein.
Russland und Belarus haben ein Großmanöver gestartet. Die NATO warnt aber vor Panikmache.
Der britische Prinz Harry ist überraschend zu Besuch in Kiew eingetroffen.
An der Grenze zum Gazastreifen stehen anscheinend genügend Hilfslieferungen bereit. Doch die Verteilung bleibt schwierig.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 12. September um 16 Uhr. Zwei Tage ist es jetzt her, dass russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Gestern hat die NATO beraten und ihre Entschlossenheit gezeigt, das Bündnisgebiet zu verteidigen. Heute gibt es weitere Reaktionen, und zwar von den Außenministerien in Berlin und in Paris, Thorsten.
Ja, die haben jeweils die russischen Botschafter einbestellt und klargemacht, mit Drohnen im NATO-Gebiet handele Russland gefährlich und inakzeptabel. So heißt es jedenfalls in einem Tweet des Auswärtigen Amtes. Auch mehrere andere NATO-Länder, Polen beispielsweise, die Niederlande, Tschechien, hatten zuvor bereits die russischen Vertreter einbestellt.
Jetzt hat ja heute noch ein groß angelegtes Militärmanöver Russlands und seines Partners Belarus begonnen. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Es findet alle 4 Jahre statt und auch die NATO-Staaten üben ja regelmäßig. Trotzdem ist der Westen besorgt. Warum?
Bei dem Manöver wird geübt, wie Russland auf einen Angriff aus dem Westen reagieren würde. Und die baltischen Länder oder auch Polen sind verstimmt, weil die Übungen nicht weit von ihren Grenzen entfernt stattfinden. Deshalb haben sie den Flugverkehr in einigen Gebieten eingeschränkt. Polen hat für die Dauer des Manövers seine Grenze zu Belarus geschlossen. Eine NATO-Vertreterin teilte heute aber auch mit, dass von der Übung keine unmittelbare militärische Bedrohung für die NATO-Verbündeten ausgeht. Über dieses Manöver hat mein Kollege Tim Krohn auf NDR Info heute mit dem Militärexperten Ralf Thiele von der Universität der Bundeswehr gesprochen. Und auch er hat zunächst gefragt, ob man im Westen vor dem Manöver Angst haben sollte.
Ich mache mir eigentlich über dieses Manöver nicht diese großen Sorgen, aber ich verstehe die Angst der Polen und auch der Balten. Sie haben einfach eine schlimme Geschichte mit Russland hinter sich und sind immer wieder daran erinnert. Und gerade das Beispiel Ukraine zeigt ja auch, wie sowas dann alles weitergehen kann. Wenn wir jetzt aber ganz praktisch auf das gegenwärtige Manöver schauen, dann sehen wir eigentlich kleine Zahlen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber die kleinsten sind bei insgesamt 18.000 in Belarus und in Russland zusammen. Sorgen gehen hoch bis 150.000. Wir werden darauf gucken. Wenn die Zahlen klein bleiben, ist das kein Grund zur Sorge. Aber es ist ein guter Grund zur Bereitschaft. Insbesondere, weil uns dieser Drohneneinfall in Polen gezeigt hat, dass wir überhaupt gar nicht für solche Bedrohungen gerüstet sind.
Was ganz interessant ist, ich habe mir mal alte Artikel von 2021 angeschaut. Da war auch im Vorfeld immer von Drohkulissen, von möglichen Provokationen die Rede, die man erwarten würde. Dann kam von keinem so richtig erwarteter Einmarsch in die Ukraine. Nochmal, was ist heute anders als damals?
Anders ist, die Russen sind ziemlich erschöpft, sodass eben der Gedanke, dass sie jetzt zusätzlich noch weitere große Aufgaben annehmen, sehr unwahrscheinlich ist. Zumal diese Aufnahme eines Konfliktes mit der NATO einfach dramatisch anspruchsvoller wäre als mit der Ukraine. Also von daher ist das nicht wirklich wahrscheinlich.
Die Militärexperten in der Ukraine, die sagen heute, dass es den Russen wohl darum gehen werde, den Westen ja einzuschüchtern und mal auszutesten, was da vielleicht geht und was nicht. Wenn das stimmt, wieso und womit könnte das dann versucht werden?
Das Austesten hat ja tatsächlich jetzt mit diesem Drohneinfall, wenn er denn von den Russen kam, was ja sehr wahrscheinlich ist, schon stattgefunden.
Also war das so quasi ein kleiner Gruß vorab?
Das war ein Gruß vorab, der auch in die Zielrichtung der Übung passt, die ja neben verschiedenen anderen Dingen, Nuklearwaffen ist auch ein Thema oder Hyperschallwaffen ist auch ein weiteres Thema, aber Luftverteidigung war eben auch eins. Und man hat die Luftverteidigung der NATO angetestet und gefunden. Sie entdeckt schnell, sie reagiert schnell, aber die Reaktion an und für sich ist mickrig. Das ist sozusagen das, was sie gefunden haben. Und wir haben noch viel mehr entdeckt als die Russen, nämlich dass wir überhaupt gar nicht vorbereitet sind auf solche Arten des Angriffs. Das ist wirklich erstaunlich nach 3,5 Jahren Krieg. Und davor gab es ja auch schon Armenien, Aserbaidschan als Weckruf. Also wir sind wirklich ziemlich schläfrig gewesen, dass wir jetzt entdecken müssen, dass wir da überhaupt nicht aufgestellt sind. Und das kommt sicherlich nicht zu spät.
Die NATO hat für den frühen Abend eine Pressekonferenz angekündigt, in der Generalsekretär Rutte und ein hochrangiger NATO-General über das weitere Vorgehen des Bündnisses informieren werden nach dem Eindringen der Drohnen. Was werden Sie wohl sagen, Thorsten?
Ja, so allgemein erwartet wird, dass sie ankündigen werden, wie die Überwachung des Luftraums kurzfristig verbessert werden kann. Ralf Thiele hat ja darauf hingewiesen, dass es Verbesserungsbedarf gibt. Bekannt ist beispielsweise, dass Deutschland seine Flugabwehr vor rund 10 Jahren abgeschafft hat. Und da hat man inzwischen reagiert und will sie auch wieder aufbauen, aber das dauert halt. Hören wir dazu den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Meiß.
Eine unserer größten Schwächen momentan ist es die nach wie vor nicht materialisierte Befähigung zur Abwehr von Drohnen, zur Abwehr aus dem bodennahen Luftraum, also ich habe vor 2 Jahren entschieden, die Heeresflugabwehrtruppe, die aufgelöst worden ist, wieder neu aufzustellen. Wir stellen jetzt aber auch fest, wir haben die Systeme, die dafür notwendig sind, bestellt, aber deren Produktion dauert eben.
Gestern gab es ja den bundesweiten Warntag und wir müssen auch mal ein Thema ansprechen, das manche vielleicht als Panikmache betrachten, aber viele andere Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon ernsthaft interessiert. Wie ist eigentlich die Bundesrepublik auf einen Krisenfall vorbereitet, und zwar nicht nur militärisch, sondern auch was den Schutz der Bevölkerung angeht?
Ja, das Thema Zivilschutz. Wer den Kalten Krieg noch erlebt hat, der weiß zum Beispiel, dass es gut ist, immer einen kleinen Vorrat an Wasser und wichtigen Lebensmitteln im Haus zu haben und das auch in bestimmten Abständen aufzufrischen. Unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien behandeln dieses Thema in ihrer aktuellen Ausgabe sehr ausführlich. Und sie haben mit einem Experten auf diesem Gebiet gesprochen, mit Albrecht Brömme. Er ist der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks und war lange Jahre Leiter der Berliner Feuerwehr. Brömme sagt, Deutschland sei im Moment sehr schlecht aufgestellt, sei aber dabei, das zu ändern.
Müssen wir dann also jetzt die alten Bunkeranlagen aus Weltkriegszeiten reaktivieren? Ich meine, die werden ja inzwischen oft schon zivil genutzt, ne?
Nein, heute, so sagt Albrecht Brömme, reichen Schutzräume.
Wenn wir einen Krieg hätten, dann ist es eher so wie in der Ukraine, wo schreckliche Drohnen kommen, wo Angriffe mit ballistischen Raketen auch stattfinden. Und das ist nicht mehr das Flächenbombardement, wie man das im Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Deutschland, erleben musste. Und da reichen Schutzräume. Und ein Schutzraum ist kein Bunker, sondern ist etwas, wo man hingehen kann, hinrennen kann und wo einem dann nicht gleich auf den Kopf fällt, was dann tödlich wäre. Und Schutzräume kann man nicht eigentlich in jedem Wohnblock einrichten. Da muss man natürlich sagen, wie viel Quadratmeter brauchen wir für die Bewohner plus Besucher, wie viel Quadratmeter Kellerräume müssen wir dann entwidmen und müssen sagen, das ist jetzt kein Kellerraum mehr, sondern das wird zu einem Unterschlupf im Kriegsfall. Ich kenne das aus der Ukraine, da stehen dann ein paar Klappstühle drin, ein paar Liegen für jemanden, der sich hinlegen muss, Getränke mit Wasser stehen dort, Notbeleuchtung, Batteriebetrieben, Kurbelradio oder anderes. Da fehlt natürlich der Luftfilter, da fehlt der Brunnen für die unabhängige Wasserversorgung. Das alles fehlt beim Schutzraum, braucht man aber auch nicht.
Zum Zivilschutz gehört ja auch eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln. Wie sind wir denn da aufgestellt?
Ja, da gibt es eine gute Nachricht. Der Staat hält immer noch eine sogenannte Bundesreserve Getreide bereit, um im Notfall die Versorgung mit Mehl und Brot aufrechterhalten zu können. Die Lagerstandorte sind geheim, zum Schutz vor Plünderungen, heißt es. Nochmals Albrecht Brömme.
Diese Orte gibt es Gott sei Dank nach wie vor und sie reichen auch aus, um mit Mehl und Mehlprodukten die Bevölkerung ein paar Tage zu versorgen. Setzt voraus, dass man die Logistik dann hinkriegt, dass es irgendwo Bäckereien gibt, die noch backen können. Das setzt voraus, dass die Strom haben. Aber immerhin, also das wurde nicht völlig abgeschafft. Die Bevorratung auf der Bundesebene an geheimen Lagern gibt es nach wie vor. Was ich übrigens jedem Menschen empfehle, auch im Hinblick auf Störungen der Kommunikationsnetze, machen Sie einen Treffpunkt aus, wo sich Ihre Familie trifft, wenn Katastrophen oder kriegsähnliche Zustände oder Krieg ausgebrochen ist, dass man sich verabredet, wo treffen wir uns, wenn wir von zu Hause weg müssen. Allein, dass es solche Treffpunktverabredungen fast nie gab. Früher hat man manchmal 30 Jahre gebraucht, um bei geflüchteten Familien wieder alle Familienmitglieder zusammenzubringen, weil sie in alle Winde zerstreut waren und nicht wussten, wo der andere sein würde oder sein könnte. Die Rolle des Rundfunks, also insbesondere des Radios, wird im Katastrophenfall eine ganz wichtige sein, weil mit Kurbelradios, die wir auch jedem empfehlen anzuschaffen, ist eben man erreichbar.
Ja, Radio ist halt wichtig. Ausführlich wird dieses Thema behandelt, wie schon gesagt, im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien, abrufbar in der ARD-Audiothek. Ja, ein Thema haben wir noch zur Ukraine. Heute gab es hohen Besuch in Kiew. Prinz Harry ist überraschend in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Wie kommt's?
Harry war gerade nach langer Zeit mal wieder bei seinem Vater, König Charles III., zum Teetrinken in London zu Gast. Und danach ist er gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games über Polen in die Ukraine gereist, um sich unter anderem mit ukrainischen Kriegsveteranen zu treffen. Die britische Zeitung The Guardian berichtet, dass Prinz Harry von der ukrainischen Regierung eingeladen wurde. Bei dem Besuch soll es um Initiativen gehen, wie verwundete Soldaten besser unterstützt werden können, wie ihnen geholfen werden kann. Das langfristige Ziel soll sein, dass für sie in allen Landesteilen Hilfe bereitgestellt werden kann. Er wolle alles in seiner Macht Stehende tun, um die Genesung von Soldaten zu unterstützen, so Harry über seine Bemühungen. Man müsse dafür sorgen, dass das Schicksal der Ukraine im Bewusstsein der Menschen verankert bleibe.
Okay, dann lass uns noch einen Blick in den Nahen Osten werfen. Die israelische Armee hat ja alle Einwohner von Gaza-Stadt aufgerufen, in den Süden des Küstenstreifens zu fliehen. Nach Schätzungen haben ungefähr 100 bis 150.000 Menschen die Stadt bereits verlassen. Aber nicht nur in Gaza-Stadt, auch im Süden, wo die Menschen jetzt hinströmen, wird die Versorgungslage immer prekärer. Immer noch gelangen Hilfsgüter nur schleppend ins Kriegsgebiet. Was wissen wir denn Neues über die Lage dort?
Unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer ist es bei einem seltenen Besuch auf der palästinensischen Seite des Grenzübergangs Kerem Shalom in Gaza gelungen, einen Blick auf die dort lagernden Hilfsgüter zu werfen. Dort stapeln sich tausende Paletten, aber bei der Verteilung stehen die Hilfsorganisationen vor massiven Problemen. Die Armee weist die Verantwortung von sich.
Der Militärjeep bahnt sich einen Weg vorbei an Stacheldrahtzäunen, Betonmauern. Dann sehe ich eine Sandwüste, die mit Müll und Trümmern übersät ist. Es riecht verbrannt. Bald geht die Sonne unter, hier im Gazastreifen. Die israelische Armee nimmt mich mit zum Lagerplatz für Hilfsgüter auf der palästinensischen Seite, wenige Autominuten vom Grenzübergang Kerem Shalom entfernt. Für Journalisten die einzige Möglichkeit, ins Kriegsgebiet zu kommen. Wir dürfen nicht alles filmen. Offizielle Interviews am Lagerplatz gibt es nicht. Auch Flüchtlinge aus Gaza sind nicht zu sehen. Dafür hunderte LKW-Ladungen mit Nahrung, tausende Paletten, die herumstehen. In den Paketen sehe ich Öl, Reis, Nudeln, Salz und Früchtekonserven. Israels Militärsprecher Nadav Shoshani ist an diesem Tag ebenfalls im Süden Gazas unterwegs. Die Verteilung von Hilfsgütern im Kriegsgebiet ist eine komplexe und schwierige Angelegenheit. Wir haben gelernt, zum Beispiel, welche Routen die Lkw nehmen können. Wir sorgen dafür, dass sich keiner unbefugt den Truppen nähert und es gefährlich wird. An der Verteilung und am Transport von Hilfsgütern in Gaza ist die Armee allerdings nicht beteiligt. Das sei Aufgabe der internationalen Organisationen, betont das Militär. Und so sind die Fahrten der Transport-Lkw durch Gaza gefährlich. Die meisten werden geplündert, sodass die Pakete nicht bei den Menschen ankommen, sagen uns Hilfsorganisationen wie Oxfam oder Save the Children. Auch wenn Menschen Essen aus Verteilzentren abholen wollen, riskierten sie ihr Leben. Rachel Cummings ist die humanitäre Leiterin von Save the Children. Sie ist in Zentral-Gaza. Wir sprechen mit ihr per Zoom.
There is nowhere safe in Gaza.
Die Situation hier im Krieg ist sehr gefährlich für uns und unsere Arbeit. Das Risiko von Plünderungen ist sehr hoch. Uns wurde verwehrt, dass wir Hilfsgüter hineinbringen. Wir brauchen endlich eine Waffenruhe, sodass mehr Hilfsgüter nach Gaza kommen.
And we need the supplies to enter at scale.
200 bis 300 Lkw-Ladungen lässt Israel nach eigenen Angaben täglich passieren. Vor dem Krieg waren es doppelt so viele. Mit den zunehmenden Kämpfen im Norden dürfte die Verteilung an die Menschen noch schwieriger werden, auch vom Grenzübergang Kerem Shalom.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.